Many Interests, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 16, Folge 2, wie die Röner Steine stapeln. Ich bin immer noch Oskar und virtuell gegenüber sitzen mir, wie angekündigt, heute wieder zwei Leute. Und zwar erstmal Tim, hallo.
Servus.
Und dann haben wir auch wieder unseren Gast von der letzten Folge dabei, Justin. Hallo.
Hallo.
Genau, wir gehen weiter in der Staffel Architekturgeschichte. Heute gehen wir mal wirklich ein bisschen weiter zurück in der Geschichte und haben uns so eins der Herzstücke der architektonischen Geschichte rausgesucht, die römische Architektur. Warum Herzstück? Die Römer waren relativ bekannt dafür, viele Ländereien einzunehmen und haben sich davon auch sehr ausgiebig an den jeweiligen Kulturen bedient. Entsprechend ist die römische Architektur von vielen anderen Kulturen beeinflusst etc. Aber dazu erzählt uns auf jeden Fall Justin gleich noch mehr. Der hat nämlich definitiv mehr Ahnung als ich. Und genau, Tim und ich lauschen. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und ich hoffe, alle Zuhörer haben Spaß dran. Und ich hoffe auch, Tim redet diesmal mehr als in der letzten Folge. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich jetzt spreche, dann hört es euch an. War sehr, sehr spannend. Wir haben über die Architektur in der nationalsozialistischen Zeit gesprochen. Und ja, genug Werbung. Auf geht's. Also erstmal habt ihr ein paar Worte vorweg zu verlieren, Jungs.
Nee.
Alles klar, sehr gut. Nichts anderes habe ich erwartet. Dann, wie wäre es, wenn wir einfach mal anfangen, so ein bisschen mit einer Übersicht beginnen, was denn überhaupt so römische Architektur ist, weil das, also die Römer gab es ja relativ lange, das war ja ein ziemlich großer Zeitraum und man kann jetzt nicht sagen, okay, die haben immer genau dasselbe gebaut, aber unter welchen, also was bezeichnet man denn, wenn man sagt, das ist die römische Architektur, das ist so ein römischer Stil?
Ist eine Frage?
Ja.
Ach so, das habe ich auch nicht richtig verstanden, ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas.
Nee. Du klärst es jetzt auf,
hier, Kollege. Frage. Das war eine Frage an dich, Justin.
Okay. Ja, also. Ja, also die römische Architektur zeichnet sich eigentlich durch mehrere Dinge aus. Also zum einen haben die Römer immer sehr gerne in runde Bögen in ihre Architektur zum einen eingebracht. Mhm. Und was auch noch maßgeblich ist, das sind eigentlich zwei Merkmale. Einmal diese runden Bögen und zum anderen diese Säulenarchitektur, die sie benutzt haben bei Bauten. Und zudem war es den Römern immer wichtig, eine gewisse Symmetrie ihrer Gebäude zu haben. Es musste auch immer so eine Axialität geben. Und die Römer waren immer sehr darauf bedacht, dass es halt eine gewisse Richtungsbezogenheit gibt. Also die Bauten wurden nicht einfach so an irgendeinen Ort platziert, weil da die Lage schön ist, sondern das hatte immer für die meistens eine Bedeutung, warum es jetzt genau da ist und warum es auch in die Richtung ausgerichtet ist, ein Bauwerk.
Das war dann und, meistens glaubenbedingt, oder wie?
Nee, gut, die Römer hatten natürlich auch ihre Glaubensrichtung, aber das hatte eigentlich eher was anderes damit zu tun. Man muss jetzt ein bisschen jetzt sagen, wenn man nicht vom normalen Hausbau jetzt hinweggehen, wenn man jetzt mal diese großen Bauwerke sich anguckt, also einer der bekanntesten ist ja der Pontogard, den man kennt. Der steht ja in Frankreich. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses Bauwerk? Also das ist so im Süden Frankreichs ungefähr, ich weiß gar nicht genau, wo das ist. Und das ist ein Aquädukt und das ist letztendlich einfach nur da, um Wasser zu transportieren.
Mhm.
Und die Römer haben sich letztendlich einfach eine ganz einfache Sache als zum Nutzen gemacht. Sie haben immer das natürliche Gefälle der Lage genutzt, um so Wasser zu transportieren, ohne eine Kraft zu benötigen, weil letztendlich diese eigene Kraft, die dadurch durch diese Hängelage erreicht wurde, konnte man Wasser immer gut transportieren über wirklich hunderte Kilometer quer durch Ländereien. Mhm. Und das war immer das meine ich jetzt mit dieser zum Beispiel Richtungsbezogenheit. Also sie haben sich oft immer sehr stark überlegt, warum sie jetzt in diese Richtung bauen oder warum sie diesen Weg nutzen.
Aha. Wovon ist diese römische Architektur allgemein so ein bisschen beeinflusst worden? Also war das dann, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen uns jetzt eine eigene Architektur ausdenken? Oder haben sie gesagt, okay, das ist wissenschaftlich die schlauste Art zu bauen, dieses mit den Bögen und Säulen? Oder hatte das andere Gründe?
Ja, also man muss erstmal so ein bisschen einordnen, wie lange eigentlich man von römischer Architektur redet. Also die Römer haben ja ungefähr eine Herrschaftszeit gehabt von 500 vor Christus bis 400 nach Christus. Also wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Also sie haben fast 1000 Jahre ein eigenes Reich gehabt, was heutzutage wirklich unvorstellbar ist, dass so lange so eine Zivilisation überleben kann. Wenn man sich überlegt, wie lange zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland gibt, nach der Wiedervereinigung oder nach der Wiedervereinigung 1990 oder 1949, letztendlich nach dem Zweiten Weltkrieg, und dann so ein Reich, das so über 900 Jahre letztendlich gab. Aber die Römer, jetzt um zurückzukommen auf die Bauwerke, die Römer haben sehr stark, das hat eigentlich angefangen so 200 vor Christus, dass sie dann ihr Reich oder ihr Land immer weiter erweitert haben und dann letztendlich nach Griechenland gekommen sind. Und in Griechenland zum Beispiel haben sie halt diese Architekturmerkmale der Griechen entdeckt, und das waren zum Beispiel dieser Säulenbau. Und den haben sie sich, wie man weiß, auch eindeutig von den Griechen abgeguckt, weil dann hat erst dieser Bau begonnen mit diesen Säulen.
Also war das wirklich klar, okay, sie haben jetzt nicht die Idee selber gehabt mit den Säulen, dass es einfach sinnvoll ist und Platz
Ja.
sparen, sondern es war wirklich einfach okay von den Griechen. Ah, wild. Und wie war das da? Waren die, sind die da quasi einfach einmarschiert und haben gesagt, okay, wir übernehmen das jetzt? Oder haben sie tatsächlich einfach die Griechen importiert? Weil ich meine, wir haben ja auch schon über Sklaven gesprochen, auch ein anderes Thema. Haben wir auch in, ich weiß gar nicht, welche Staffel das gerade war. Tim, hast du es noch im Kopf?
Ich suche es kurz raus, ich suche es kurz raus und
Alles
melde mich
klar.
wieder zurück.
Bis dahin auf jeden Fall, wir haben ja schon drüber gesprochen, es war eine Hochzeit der Sklaverei, aber haben Sie dann die Architekten quasi importiert und sich lehren lassen oder haben Sie die Architekten wirklich importiert und die Architekten selber durften das bauen oder war das
Also,
dann nochmal anders?
ja, also die Römer haben auf jeden Fall sehr stark natürlich ihre eigenen Architekten die Bauten bauen lassen, weil das war auch ein gewisses Heimatsgefühl, und die Römer waren so sehr von sich überzeugt, dass sie auch immer der Meinung waren, alles, was die anderen Ländereien, die anderen Zivilisationen können, können wir auch. Und die haben sich das halt dann wirklich einfach nur abgeguckt. Die haben sich die Materialien angeguckt, die verwendet worden sind. Die haben sich aber auch angeguckt, einfach wie die Bauart war. Weil an sich so eine Säule zu bauen, ist sehr trivial. Also es ist rund, wie die ausgefräst sind. Also eine große Baukunst ist da jetzt noch nicht. Das Schwierige wird dann in Dingen wie der Statik oder so, wo dann wirklich die großen Probleme kommen. Und zum Beispiel auch diese Gewölbeform, die sie benutzt haben. Man sieht ja oft immer auch große Gewölbe. Man kann es am Kapitol sehr gut erkennen, das in Rom steht. Das ist auch, glaube ich, noch eines der besterhaltensten Gebäude überhaupt. Und das haben sie sich zum Beispiel auch von den Etruskern abgeschaut. Das ist auch eine eigene, ja, eine Kultur, die von der Türkei nach Italien gewandert ist. Und die haben letztendlich auch nochmal denen dieses Gewölbebau letztendlich gezeigt oder diese Art und Weise, wie das geht. Und das haben sie sich natürlich dann auch wieder zu eigen gemacht.
Ja, es ergibt ja auch Sinn, wenn man so ein riesiges Reich hat, dass man dann die verschiedenen Kulturen auch einfach in gewisser Hinsicht nicht einfach niederschmettert, sondern eben weiterentwickelt und sich selber zu eigen macht. Aber wie war das dann mit den Architekten selber? Also waren das dann irgendwelche sehr wichtigen Persönlichkeiten oder gab es da einfach von bis, also wirklich auch normale Architekten, so wie es heutzutage gibt, Leute gibt, die Häuser bauen und dann halt welche, die Hadid-mäßig irgendwelche Tower und sonst was für Kunstbauten bauen. Also gab es da große Unterschiede oder waren die Architekten eigentlich nur für die großen Sachen verantwortlich?
Ja, also das Problem ist letztendlich, die Überlieferung ist sehr schwach bei vielen Bauten. Man geht bei manchen Bauten davon aus, dass es ein gewisser Architekt war, aber man kann manche Sachen nicht mehr sozusagen 100% nachverfolgen. Beim Kolosseum zum Beispiel ist man sich auch nicht 100% sicher, wer das gebaut hat. Da gibt es letztendlich auch nur so eine Legende oder so ein Glaube, dass es ein Bauherr war. Das war ein Mann, der hieß Gaudenzio. Und das war so ein römischer Adliger, und der soll angeblich ja das Kolosseum zum Beispiel ja entworfen haben. Aber richtig überliefert ist es nicht, weil ja es gibt nicht so wie heutzutage so richtig starke Baupläne, die noch so vorhanden sind, wie man es so heute kennt.
Ja, das wäre es ja noch, wenn die wirklich
Ja.
so 3D-Architektursoftware. Ja, aber trotzdem sehr, sehr spannend. Vor allem auch, dass dieses Kapitol tatsächlich aus einer Privatperson, also das hat eine Privatperson letztendlich gebaut, oder verstehe ich das falsch?
Nicht das Kapitol, das Kolosseum.
Meine ich ja, das Kolosseum war eine Privatperson. Interessant. Und wie war das mit den Kaisern damals? Also kam auch viel vom Staat aus oder war das dann letztendlich wirklich so, jeder, der reich war, hat da einfach große Sachen gebaut?
Ja, also zum einen gab es natürlich einige sehr, sehr adlige Personen, die sich auch Denkmäler gesetzt haben in ihrer eigenen Art und Weise. Aber wirklich die ganz großen Bauten, also die, wo man heutzutage kennt, das kommt eigentlich immer von den Kaisern oder vom Diktator aus letztendlich, aus dem Römischen Reich, weil die letztendlich überhaupt über die Macht oder über die Mittel verfügt haben, solche Bauten ja letztendlich herzustellen. Also auch
Ja, klar.
die ganz berühmten Bauten sind ja auch bei den Römern ist es zwar so, dass sie berühmte Bauten haben an sich, sowas wie das Kolosseum oder das Kapitol, aber was bei den Römern auch immer sehr, sehr, ja, berühmte Bauten sind, sind eigentlich eher strategische Bauten. Der Ponto Guard ist eigentlich nur eine Wasserleitung, aber
Ja.
ist heutzutage architektonisch sehr wertvoll. Oder wie damals der Limeswall, der ja durch Deutschland auch ging. Das sind eigentlich so große, ja, Meisterwerke, die sie letztendlich vollbracht haben, auch in der Länge und wie sie die Sachen gebaut haben. Die Römer haben ja letztendlich auch dann wirklich als eine der ersten angefangen, wirklich so ganz große auch Straßen zu bauen, also Infrastruktur aufzubauen in ihrem Land, um letztendlich sich einfach fortbewegen zu können.
Ja,
Jetzt habe ich
gab.
tatsächlich kurz eine Frage, wenn ich kurz
Ja.
darf. Du hast es gerade gesagt oder vorhin, Justin, dass sie eben immer geschaut haben, okay, wie muss das ausgerichtet sein? Und dass es eben eine bestimmte Form hat und nicht einfach wild gebaut wird. Gab es dann auch sowas, weil Oskar jetzt gerade gefragt hat, ob quasi alles vom Staat kam oder man auch einfach querbauen konnte. Gab es schon so eine Art Bebauungsplan oder so, so mäßig Städteplanung, dass man gesagt hat,
Ja.
okay, hier und hier darfst du bauen und hier nicht? Oder konnte jeder sagen, rein da?
Nee, also es war sehr, sehr stark geprägt. Also letztendlich jedes Mal, wenn sie eine neue Stadt eingenommen haben oder wenn sie neu gedacht haben, gab es wirklich ein städtebauliches Projekt. Also es wurde schon sehr stark geplant, wie die Anordnung ist, wie die Wege geplant sind. Also man konnte jetzt nicht einfach querbeet und wild mehr bauen, wo man wollte. Sagen wir mal jetzt so sehr in zentralen Themen, also wenn du wirklich in der Stadt bist. Außerhalb ist nochmal eine andere Sache, aber jetzt so in Mittelpunktlagen wie zum Beispiel in Köln oder in Trier oder in Rom. Da hat man natürlich stark darauf geachtet, dass die Architektur letztendlich auch an der Infrastruktur angepasst ist. Und man hat jetzt nicht einfach die Leute jetzt wild, wie sie wollen, links, rechts, über der Straße, unter der Straße bauen lassen. Also da gab es schon in einer gewissen Weise ja Pläne oder letztendlich ja Richtlinien, wie das gebaut worden sind. Und es war auch schon damals eigentlich so, dass es so genaue Vorgaben gab, auch für neue Städte, wie gebaut werden sollte.
Du sagst ja gerade was ganz Interessantes, und zwar von Köln bis Trier bis Rom. Also es war ja, wie man aus dem Geschichtsunterricht weiß, ein riesiges Reich. Und war das denn so ein bisschen lokalspezifisch, der Baustil? Also wurde quasi in Rom so gebaut und in Köln dann so und in Trier dann so? Oder war das einfach über das gesamte Römische Reich verteilt, dieser einheitliche Stil? Es sollte Säulen haben, sollte Bögen drin sein und keine Ahnung, viel
Ja, also
Marmor, wenn es geht.
man hat sich schon sehr stark an der römischen oder letztendlich an der zentralen Architektur bereichert und die auch letztendlich nach außen getragen. Also wenn man jetzt auch mal in andere Länder guckt, wie zum Beispiel jetzt hier nach Trier oder so, wo auch noch Bauten von den Römern vorhanden sind, man sieht sehr stark, dass es von der römischen Architektur gibt. Da ist jetzt nicht wirklich eine Bauweise ja aus der lokalen Architektur. Man muss auch wirklich sagen, also Deutschland war damals ja, einfach gefühlt Wald und so eine richtige Architektur gab es da eigentlich nicht. Und was die Römer schon damals gebaut haben, war auch was sehr Beeindruckendes. Und jetzt Richtung Deutschland oder so, da gab es jetzt nicht wirklich Bauten, die man jetzt da zentral nachbauen wollte. Die Bauten, die oder die, ja, die Merkmale, die sie wirklich geklaut haben, kamen eigentlich vor allem von den Griechen. Aber sonst haben sie eigentlich alles nur ihre eigenen Bauwerke benutzt. Sie haben sich natürlich an örtliche Gegebenheiten anpassen müssen, was für Steine sie nutzen können, etc. Aber letztendlich haben sie vom Stil, wie sie gebaut haben, sich schon sehr stark daran orientiert, wie es letztendlich im Landesinneren eigentlich ist.
Und hat sich der Baustil großartig evolviert über diese unfassbar lange Zeit? Oder kann man wirklich sagen, okay, also das wurde weiterhin aufrecht gehalten, der Stil nach außen hin ist so geblieben, wie er war?
Ja, also der hat sich natürlich auch über die Jahrhunderte auch entwickelt. Also es ist ja wirklich eine sehr lange Zeit. Wie gesagt, sagen wir mal, die ersten, ja, 100, 200 Jahre gab es ja auch eigentlich gar nicht so richtig diese Baustil mit diesen Säulen und mit diesen Bögen. Und sie haben auch jetzt noch nicht so relativ groß und räumlich gedacht. Und es hat sich dann erst so mit der Zeit entwickelt. Die Bauten wurden auch mit der Zeit immer größer, immer anspruchsvoller, immer prestigeträchtiger. Und am Anfang der Zeit mussten die sich auch natürlich erstmal entwickeln. Und es hat sich dann eher natürlich in den späteren Jahrhunderten erst entwickelt.
Ja. Ja gut, das ergibt ja auch Sinn, vor allem wenn sie dann bessere Bau, ja, Techniken hatten etc. Ja, sehr, sehr interessant. Wie ist denn das mit Erfindungen? Weil wir haben ja jetzt schon vom Aquädukt gesprochen. Das ist ja also großartig, kann man ja wohl so sagen. Ich meine, die Römer waren allgemein dafür bekannt, dass sie relativ viele fortgeschrittene oder fortschrittliche Techniken, ja, bei sich hatten. Aber also wie viele Erfindungen wurden wirklich in der Architektur implementiert? Das heißt, diese Bodenheizung beispielsweise, es kam ja von den Römern. Aber das ist jetzt so ein sehr populäres Beispiel. Hast du da noch ein paar andere vielleicht?
Ja, wie gesagt, also diese Bodenheizung ist zum einen das Thema, was auch die Römer damals eigentlich angefangen ist, eigentlich eher schon, ja, was sehr Luxuriöses. Sie haben letztendlich die ersten Saunen auch gebaut, also sowas wie Saunas und so Räume, die beheizt waren, dieses ganze, ja, diese Schwimmbäder, die beheizt sind, diese Tempel, diese Gebäude, wo man auf einmal dann Dampfbäder hat und so, sowas gab es eigentlich nicht
Ach,
so
wirklich?
richtig. Eigentlich dieser Luxus, diese Sachen, die man eigentlich so zentral gar nicht braucht. Darin haben sie sehr viel investiert und waren auch wirklich eine der ersten, die letztendlich solche Bauten vollrichtet haben. Sie haben wirklich sehr, sehr viel probiert, letztendlich, ja, zu allen Gegebenheiten ein angenehmes Klima zu schaffen in den Bauten. Im Winter soll es relativ warm sein, im Sommer soll es relativ gut durchziehen können, relativ kühl sein. Das war eigentlich den Römern eigentlich immer sehr, sehr wichtig.
Und wie stark hat sich das differenziert zwischen den großen Bauten und den Privatbauten der Römer?
Also die Privatbauten waren natürlich vom Stil her ganz anders. Es gab auch Säulenformen, aber im viel, viel kleineren Format. Aber die Römer haben immer probiert, ziemlich offen zu bauen. Es gab so kleine, ja, Innenbereiche. Ich rede es eher von wohlhabenderen Leuten. Bei Ärmachen war es natürlich nicht so, dass man auf Architektur großen Wert legen konnte. Aber jetzt in den adligen Gesellschaften war es schon auch so, dass es auch so freie Bereiche gab, wo zum Beispiel dann einfach, ja, wie so ein kleiner Teich war im Vorgarten und alles sehr offen, auch alles mit Säulen verziert und die Zimmer eigentlich für damalige Zeiten auch relativ proportional groß gehalten worden sind. Das war eigentlich immer sehr besonders. Und eigentlich eine Sache, die die Römer wirklich gemacht haben, ob sie es wirklich so bewusst wussten, was sie da machen, ist immer so dahingestellt, aber sie wussten schon, ja, besser als wir aktuell, wie man letztendlich den besten Beton bauen kann. Die Römer haben ja letztendlich auch Beton benutzt. Also vielleicht sollte man erstmal erklären, Beton besteht aus eigentlich vier Grundelementen. Das ist Sand, Kies, Wasser und Zement. Und die Römer haben aber anders als wir eine andere Art des Zements benutzt. Also Zement muss man sich so vorstellen wie der Kleber, der alles zusammenhält. Also Zement sorgt dafür, dass es letztendlich dieser Zusammenhalt der Elemente gibt. Ohne den Zement wäre das gar nicht möglich. Und Zement besteht eigentlich immer aus Kalkstein, Ton und Wasser. Auch aktuell noch so. Aber die Römer haben statt Ton, haben die Römer ein Puzzolan genommen. Puzzolan, genau. Und Puzzolan, das war das ist so ein Produkt, das sie letztendlich aus den Gegebenheiten gekriegt haben, was sie in der Nähe hatten. Sie hatten ja auch, ja, ehemalige oder auch aktive Vulkane. Und die haben letztendlich dieses Puzzolan letztendlich gegeben oder man konnte es letztendlich davon gewinnen und haben letztendlich den Zement statt mit Ton nur mit Kalkstein, Puzzolan und mit Wasser gemischt und hatte damit den großen Vorteil, dass es sehr viel, ja, die Steifigkeit wird sehr stark erhöht. Es passiert auch wie so ein Prozess, also man nennt es so die puzzolanische Reaktion. Das ist dann wie so eine Kristallbildung und man konnte damit zum Beispiel abhalten, dass es nicht wasserdurchlässig war. Das war auch etwas, was sehr, sehr besonders war. Und auch heutzutage greift man darauf immer mehr zurück, weil man letztendlich festgestellt hat, dass wenn man statt Ton in den Zement dieses Puzzolan reinmischt, ist auch die Nachhaltigkeit oder die Langlebigkeit der Elemente oder letztendlich des Betons viel, viel länger gegeben. Weil wenn man ja heutzutage mal so sieht, es gibt so viele Bauten aus den 60er, 70er Jahren, die mit Stahlbeton gebaut worden sind, die einfach jetzt schon anfangen, sich zu zersetzen, zu verfallen, weil sie auch witterungsbedingt das nicht standhalten. Und man wundert sich ja manchmal, wenn man durch Rom läuft oder wenn man auch durch andere Städte läuft, wo römische Bauten sind, warum die noch in so einem guten Zustand sind, obwohl die da jetzt schon seit 5, 6, 700 Jahren stehen. Und das liegt einfach daran, dass sie auch schon damals ja schon fast bessere Materialien benutzt haben, als wir das
Krass.
aktuell machen.
Das heißt, wir gucken uns tatsächlich sozusagen was von den Römern ab.
Auf jeden Fall, also es wird jetzt auch schon oft beim Beton Porzellan zugemischt, um letztendlich ja das Material längerlebig zu machen. Und man hat das eigentlich erst herausgefunden, indem man Proben genommen hat von den römischen Bauten von damals und hat dann erkannt, was sie anders gemacht haben, als wir das heutzutage gemacht haben.
Krass. Also man musste quasi so ein bisschen was rausbasteln, um es mal ja, im Labor dann anzuschauen. Und wie war das sonst so mit den Baustoffen? Also du hast ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen war das natürlich auch regionsabhängig, aber haben die sonst irgendwelche außergewöhnlichen Baustoffe benutzt?
Eigentlich nicht. Eigentlich haben sie eigentlich nur die Baustoffe genutzt, die in der Region verfügbar waren. Wie gesagt, deswegen war auch Sachen wie das Porzellan vorhanden. Also sie haben jetzt nicht wirklich Sachen von sehr, sehr weiten Entfernungen importiert. Den Kult gab es auch damals noch nicht so richtig, dass man jetzt eigentlich so ja Baustoffe so stark importiert hat, weil es einfach ja keinen Sinn macht, etwas so weit zu schleppen. Damals, wie gesagt, war es am besten so, man konnte so leicht wie möglich reisen. Und deswegen hat man eigentlich schon geguckt, dass man Materialien, die zumindest in der Nähe sind, dass man die auch dafür einsetzt.
Ja, gut, das ergibt natürlich auch Sinn. Also, und ich meine, vor allem, wenn es schon da ist, dann kann man ja auch gucken, was man draus macht. Wie ist denn das mit den Griechen? Also, wir haben jetzt, du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, die Griechen haben viel Inspiration, sage ich mal, gegeben. Aber wenn man jetzt als Laie irgendwo unterwegs ist und das ist nicht in Griechenland, das ist auch nicht in Rom, aber dann sieht man dort ein Haus oder einen kleinen Tempel, was weiß ich. Und der ist noch recht gut erhalten, aber man erkennt, okay, Bögen und Säulen. Und du sagst ja, es ist vermutlich ein bisschen auch von Griechen und von Römern beeinflusst. Gibt es da irgendwelche Details, woran man sagen kann, okay, das ist auf jeden Fall griechisch, das ist auf jeden Fall römisch? Also beispielsweise sowas wie Säulen, Söckel oder halt die Füße der Säulen. Da habe ich gehört, dass es da ganz viele unterschiedliche Stile gibt. Ist es irgendwie so ein Detail, woran man es erkennen kann oder gibt es da was anderes?
Also es gibt schon Unterschiede. Also was die Römer sehr gerne gemacht haben, sie haben letztendlich auch zu diesen Säulenbauten dann oft auch eine Kuppel gebaut. Dieser Kuppelbau ist sehr, sehr römisch. Und was die Griechen dagegen nicht gemacht haben, ist dieser Kuppelbau zum Beispiel. Also wenn man ein Gebäude sieht oder zum Beispiel jetzt ein Pantheon sieht, da sind einfach sehr viele Säulen aneinandergereiht und dann hat es zum Beispiel ein flaches Dach. Das ist zum Beispiel so eine Unterscheidung, wo man erkennen kann, dass jetzt eine griechische Bauart ist oder eine römische. Und der zweite Weg, um eine griechische von der römischen zu unterscheiden, ist, ja, wie gesagt, die Griechen sind nicht besonders weit gewandert, die sind im Griechenland geblieben. Also deswegen, außerhalb von Griechenland wird man schwierig griechische Bauten sehen. Also
Ach krass, okay.
das kann man auch wirklich sagen. Also das ist jetzt nicht so ein Imperium gewesen wie die Römer, die sie jetzt endlich über
Ja.
hunderte Kilometer erstreckt haben. Aber es gibt auch Unterschiede von der Säulenart, wie die Säulen gestaltet worden sind. Aber das jetzt, das kann man schwierig jetzt ja mündlich erzählen, wie da der
Ja.
Unterschied ist. Da muss man sich wirklich mal einfach angucken. Es gibt da so verschiedene Säulenarten. Es gibt Säulen, die haben so ja wie so ja, eigentlich die Zierde, wie die Säule skizziert ist. Das ist letztendlich auch, wo man die Unterschiede erkennen kann. Wie gesagt, das kann man nicht 100% sagen, aber es ist schwierig zu erklären, weil das auch relativ präzise Unterschiede sind. Also es ist
Ja.
schwierig, so vom Laien zu erkennen. Es ist jetzt nicht einfach so, dass die eine Säule ganz anders aussieht, also die griechische als die römische. Das kann man so nicht sagen. Und wie gesagt, die Griechen, die haben der stärkste Merkmal ist eigentlich, dass sie zum Beispiel auch keine Kuppelbauten eigentlich hatten. Sowas gab es bei denen nicht.
Ach krass, okay. Also das war wirklich so eine römische Sache, so eine
Ja.
pure Römer-Sache.
Ja, das haben sie ja auf jeden Fall ja dazu gemacht. Also wie gesagt, sie haben ja nie einfach so einen Tempel gebaut, wo getragen wird von Säulen, sondern sie haben da noch letztendlich den Eingangsbereich eher mit diesen Säulen gestaltet und dann kann man in dieses Gebäude reingehen und dann ist es halt ein rundes Dach. Und bei den Griechen war das eigentlich eher immer sehr flach von der Architektur, vom Dach her.
Ja. Ja, ja. Klingt logisch und ich meine, man kennt es ja auch, wenn man schon mal in Rom war beispielsweise, da, ja, die Kuppeln sind da, glaube ich, schwer zu übersehen. Anderes Thema, der Glaube der Römer war ja auch sehr, sehr wichtig und entsprechend könnte ich mir gut vorstellen, dass es wahrscheinlich auch Einfluss in die Architektur hatte. Also gibt es da irgendwie so große Unterschiede zwischen dem normalen großen Bau, den quasi jetzt der Kaiser bauen lassen hat, im Vergleich zu ja, einem Tempel?
Also es war zum Beispiel so, der Pantheon, den man in Rom kennt, also das ist, wie gesagt, so ein, das ist der zentralen Gebäude, das auch letztendlich der Eingangsbereich ist mit diesen Säulengestalten, der Innenbereich hat diese Kuppel, der war eigentlich für die römischen, ja, Götter letztendlich gestaltet worden, wurde dann aber im Laufe der Bauzeit und der Laufe der Zeit dann letztendlich umgewidmet hin zu einer Kirche. Also heutzutage ist es eine römisch-katholische Kirche. Früher war das letztendlich eine Widmung der Götter, aber man hat jetzt nicht den Göttern oder generell dem Glauben jetzt so ganz große, riesige Denkmäler gesetzt. Man, wie gesagt, ja, die größten architektonischen Highlights der Römer waren eigentlich Bauwerke, die oft funktional waren oder wie, ja, des Vergnügens gestaltet waren. Also die Römer waren schon immer sehr gut darin, das Vergnügen letztendlich sehr viel Beachtung zu schenken. Und wie gesagt, deswegen gibt es ja auch das Kolosseum. Das war jetzt eigentlich auch nur ein Bauwerk zum Vergnügen der römischen Gesellschaft.
Ja. Aber das heißt, man kann wirklich sagen, auch viel der Römer ist jetzt nicht wirklich auf Grandeur, sage ich mal, ausgerichtet. Also es sollte nicht sagen, hier, wir haben jetzt unbedingt den größten Tempel der Welt einfach nur gebaut, nur um den größten Tempel der Welt zu bauen, wie wir es ja in der letzten Folge besprochen hatten, mit einem gewissen Herrn, sondern dass es wirklich einfach oft sehr sinn- und zweck orientiert war, also auch wirklich dann bei dem Luxus, was du meinst, dass sie dann wirklich gesagt haben, okay, wir bauen das jetzt, damit Leute ins Badehaus gehen können und dann hier baden und ihr Leben genießen können.
Ja, also der Luxus war bei den Römern schon was sehr, sehr Großes und sehr Wichtiges. Und wie gesagt, ja, die Kaiser oder auch, ja, die römischen Diktatoren, die waren immer schon sehr darauf bedacht, dass sie nicht zu viel Macht abgeben. Also sie haben nicht zu viel Macht den Göttern gegeben oder geistlichen Personen, weil sie das auch einfach als Gefahr gesehen haben in sich, dass man jetzt dem Glauben zu viel abgeben würde. Man hat zwar sehr stark geglaubt an die Götter, aber man hat jetzt denen nicht irgendwie eine göttliche Macht geben wollen, die sie letztendlich in ihrem Handeln einschränken könnte.
Krass, okay, ja gut, es ist total logisch, also praktisch, aber total spannend zu hören. Ein anderes Thema, was da ja auch noch mit reinspielt, wie ist das so mit Kriegsbauten? Also, was war da so deren Stil? War das wie im Mittelalter, dass sie dann da ihre verschiedenen Vorhöfe hatten, bis man dann im Herz der Kriegsbaute war? Oder weil beispielsweise gibt es ja auch in Rom diese eine Burg von den Römern, also ist die überhaupt römisch? Also hatten die wirklich einen eigenen Stil bei den Kriegsbauten oder war das auch immer nur so sehr funktional, wenn es denn gerade irgendwie so in die Landschaft gepasst hat?
Ja, also bei der römischen Gestaltung, die waren da immer schon sehr stark. Also wie gesagt, man spricht ja immer meistens bei den Römern von Legionen. So ein römisches Heer bestand, also eine Legion bestand so aus, das ist jetzt schwer zu sagen, sagen wir mal, aus 5.000 Mann, die zu Fuß gingen. Dann gab es noch ein paar Leute, die das Vergnügen hatten und reiten durften und mussten nicht laufen. Und letztendlich diese Legionen wurden dann auch immer ein bisschen unterteilt. Da gab es sowas wie Kohorten, um letztendlich diese Masse an Leuten letztendlich aufzuteilen und immer in eine gewisse Gruppe zu gliedern. Und man hat auch letztendlich diese Kohorten dann auch nochmal letztendlich unterteilt in in den Zenturien. Und die Zenturien waren dann nochmal unterteilt letztendlich in verschiedenen Gruppen. Und so ein Zenturium besteht dann nochmal aus 80 Leuten. Also man hat immer probiert, diese Masse an Leute aufzuteilen in verschiedenen Gruppen. Und wenn man dann ein Lager aufgestellt hat, ein Lager ja, zur Verteidigung oder zum Angriff, hat man eigentlich immer, ja, von der Bauart eigentlich ziemlich einfach. Meistens hat man unter Zelten geschlafen. Wie gesagt, man hat sich immer sehr stark fortbewegt. Man hat oft, es gab, wie kann man das am besten sagen? Ja, also eigentlich ziemlich profan. Man hat oft Holzmast oder Holzstämme außenrum gemacht, die angespitzt. Hat es eigentlich immer, wie gesagt, sehr axial und sehr zentrisch alles gebaut. Also es war immer genau so breit wie lang oft und es war auch immer genau ausgerichtet. Dann hat man auch oft noch einen Graben umrum gebaut und es gab noch ein Tor, aber es war immer so aufgebaut, dass es sehr schnell abbaubar war und sehr schnell, ja, für die Bewegung gut war. Also immer, dass man sehr schnell den Platz verlassen konnte. Das war immer sehr wichtig, um so eine Legion zu bewegen. Wie gesagt, es sind sehr, sehr viele Leute und wie gesagt, die haben sich auch sehr, sehr weit fortbewegt. Und deswegen hat man immer geguckt, dass man in so einer Legion letztendlich die Plätze so einrichtet, dass man geschützt ist, zum einen durch diese Mauern, aber zum anderen auch wieder sehr, sehr schnell abreißen konnte. Also man hat jetzt eigentlich angefangen, eine Steinmauer zu bauen, außer man hat jetzt, sagen wir mal, einen Platz nicht mehr verlassen wollen, um nicht weiterziehen zu wollen.
Ja, auch der Limes war ja in großen Teilen aus Holz, oder nicht?
Ja, also der Limeswall, der war gar nicht so darauf bezogen, dass er wirklich eine Mauer war, wie die chinesische Mauer. Der Limeswall ist eigentlich dadurch vor allem auch ausgezeichnet durch die Art und Weise, wie man sich schützen wollte. Beim Limeswall hat man letztendlich ja Türme gebaut oder Türme errichtet und die waren, wie weit jetzt ungefähr auseinander waren, kann ich jetzt nicht sagen, das weiß ich jetzt nicht mehr 100% genau, aber der Limeswall war eigentlich ja auch ein Holzwall, also es war eigentlich mit Holz geschützt. Man hat es nie geschafft, den Limeswall einmal komplett durchzuziehen. Man hat dann oft einfach nur so Bauten gehabt, so wie, ist wie so ein Jagdsitz eigentlich, aber aus Stein, ziemlich hoch. Und da letztendlich hat man dann mit Feuer letztendlich angezeigt zum nächsten Turm, dass da jetzt ein Angreifer ist. Das waren so große, ja, Fackeln, die da draußen hingen. Und wenn man dann einer der Soldaten letztendlich einen Feind gesehen hat, hat man mit diesem Limeswald sehr schnell Truppen bewegen können, auch wenn man sehr weit entfernt ist und das denen berichten können, weil, wie gesagt, einer hat was gesehen oder einer hat die Fackel gezündet, der nächste, sagen wir mal, ist ja so einen halben Kilometer, einen Kilometer entfernt, der konnte dieses Feuer nachts erkennen und konnte dann das nochmal weitergeben, bis es halt zur nächsten Legion gereicht hat. Und so konnte man relativ agil sein.
Also war es wirklich alles darauf ausgelegt, dass man schnell reagieren konnte und jetzt nicht wirklich wie im Mittelalter, dass man da seine Burg hatte und im Fall der Fälle verteidigen konnte.
Ja, genau. Also das
Krass.
war wirklich sehr, sehr stark so. Also man hat gar nicht so jetzt da eine riesige Mauer bauen wollen, irgendwie 100 Meter hoch oder so und undurchdringbar. Man wollte eigentlich eher diese Agilität erreichen und man wusste auch schon damals, dass der Aufwand ja den Nutzen gar nicht wertet. Also wirklich da so einen Wall zu bauen über hunderte von Kilometern durchs ganze Land, das hätte sich einfach auch nicht kostentechnisch rentiert. Und deswegen hat man halt oft einfach auf so Türme gesetzt, die man in gewissen Abständen platziert hat.
Ja, finde ich eine total interessante Herangehensweise, also so über die römische Architektur mal zu sprechen, weil ich persönlich habe es nie wirklich als was gesehen, was so nutzenorientiert war, aber gerade bei so einem unfassbar riesigen Reich war, ist es natürlich total sinnvoll, dass viel, ja, viel sehr nutzenorientierte Architektur und sehr durchdachte Architektur eigentlich sich durchgesetzt hat. Ich wäre für meine Seite auf jeden Fall schon durch mit meinen Fragen, die ich mir notiert habe. Tim, vielleicht hast du ja noch irgendwelche Sachen, die du ansprechen möchtest oder die für dich noch spannend sind.
Ja, ich habe die Staffel gefunden zu Sklaverei und Mythologie. Ist Staffel 11, Folge 3 bis 5, könnt ihr euch reinschauen, anhören. Was ich so interessant finde, eigentlich um das vielleicht noch hinzuzufügen, ist, wenn man sich mal, also wenn man in Rom gewesen ist und man hat sich das mal angeschaut, was die da gebaut haben, fand ich immer Wahnsinn, wenn man sich überlegt, was das für ein Aufwand ist. An Manpower, an Material, wenn du so ein Riesending wie das Kolosseum baust. Brauchst du natürlich, also wenn du die Technik von damals berücksichtigst, ja, brauchst du halt eine Unmenge an Leuten und auch viel Planung, dass Material da ist. Und klar, das wird immer eine sehr, sehr lange Zeit gebaut, aber trotzdem finde ich das sehr faszinierend, dass die da in der Zeit fähig waren, sowas zu bauen, was so lange steht, dass wir es heute uns noch anschauen können.
Vor allem,
Deswegen schon ziemlich krass.
vor allem aus Planungsaspekt, du sagst es gerade, es ist ja unfassbar beeindruckend, wenn man heutzutage auch bedenkt, was kleine Sachen schon für einen riesigen Planungsaufwand bedeuten, gerade in Deutschland mit unserer Bürokratie. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also wirklich sehr beeindruckend. Eine letzte Sache ist mir tatsächlich gerade noch eingefallen. Und zwar so ein bisschen was zu zeigen hatten die Römer ja schon. Also die haben ja auch gerne mal so Säulen, also so Skulpturen und sowas aufgestellt. Aber es war jetzt nie sowas wie in Vatikanstadt, beispielsweise der Petersdom. Also das hat jetzt keinerlei römischen Einfluss, sondern es war komplett andere Architektur, oder?
Ist es so?
Oh,
Weiß ich gar nicht.
also das Problem ist, also der Petersdom ist letztendlich aus sehr, sehr vielen Epochen entstanden, weil er letztendlich wird immer wieder abgebrannt, er wird immer neu gebaut und er wird auch immer sehr, sehr stark erweitert. Deswegen so einen wirklichen Baustil gibt es eigentlich beim Petersdom nicht, weil die Anlage letztendlich immer wieder umgestaltet wurde, oft erweitert wurde. Es befinden sich dann oft alte Baustile im Fundament oder in der unteren oder älteren Ebene. Und deswegen ist es immer so schwer zu sagen, dass es jetzt so eine Architektur gibt. Das sieht man auch bei anderen Bauten, auch bei Kathedralen in Europa, die oft ein Grundfundament haben, das noch aus einer ganz anderen Zeit war, das aus der Gotik kam und dann aber auch irgendwie barocke Stile letztendlich integriert hat, einfach weil man oft die Bauten auch sehr, 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 sehr stark erweitert und umgestaltet hat. Und wie gesagt, also deswegen kann man das jetzt beim Petersdom auch schwer sagen. Wie gesagt, die Römer hatten ja auch für eine lange Zeit eher an Götter geglaubt als an jetzt als an Christus. Und dieses römische Reich, dieses ja letztendlich christliche römische Reich, ist auch immer relativ spät entstanden. Und wie weit es Einfluss hat auf den Petersdom, also es kann noch zentrale Elemente geben, aber jetzt sagen wir von außen nicht erkennbar. Oft sind es dann alte Strukturen von der Lage aus oder wie die platziert sind.
Okay, sehr interessant, weil auf den ersten Blick hätte ich jetzt irgendwie schon gedacht, dass die Römer da ihre Finger im Spiel haben. Aber jetzt, nachdem du das alles erklärt hast mit dieser sehr effizienten Bauart und mit diesem sehr nutzenorientierten, passt das ja irgendwie nicht so ganz zum Petersdom. Zumal der ja auch nicht so ganz, also er ist schon relativ symmetrisch und auch viel von dem Vorplatz ist ja recht symmetrisch, aber es ist ja jetzt nicht genau, wie hast du es genannt, axial und das ist alles genau hoch wie breit und lang wie schmal ist.
Ja, aber Symmetrie, glaube ich, fanden alle Menschen bis jetzt geil, oder? Also
Ja,
ich kenne
Symmetrie
keinen, der.
ist ja auch einfach attraktiv, ne?
Ja.
Ist einfach gut. Nee, aber sehr, sehr spannend. Vor allem, klar, ergibt Sinn, dass da viel mit drin steckt. Aber da nochmal umso beeindruckender eigentlich, dass diese Bauten der Römer bis heute stehen. Genau, und ich fand es auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Ich weiß, weiß nicht, hast du vielleicht noch ein paar Schlussworte zu verlieren?
Ich.
Ja.
Also Schlussworte habe ich jetzt nicht, die ich jetzt wirklich sagen kann, aber ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, nach Rom zu gehen und sich die Bauwerke anzugucken. Auch die Art und Weise, wie sie gebaut haben, ist einfach sehr interessant. Und wenn man auch mal das in die heutige Zeitgeschehen einordnet, ist auch immer sehr, ja, krass, wie schnell die auch letztendlich Sachen gebaut haben, wo man sich heute fragt, das hätten wir wahrscheinlich nicht geschafft in einer Generation. Also wenn man es einfach mal anguckt, das Kolosseum. Ja, das wurde in ungefähr 8 Jahren gebaut, ne? Und mal zur damaligen Zeit hatte man keine Kräne, in dem Stil, keine Bagger, keine riesigen schweren Geräte. Und jeder, der das Kolosseum kennt, allein das ist ja, das hat ja eigentlich so 4 Ebenen ungefähr, es sind 3 Säulenebenen und noch eine Ebene drüber. Wie schnell die letztendlich das gebaut haben, da sind die echt sehr, sehr schnell und effizient gewesen. Wenn ich gucke, wie lange es dauert, den Stuttgart 21 fertigzustellen oder den BER. Da fragt man sich immer so, was haben wir eigentlich in den letzten paar hundert Jahren erreicht? Und weil wir immer noch so lange brauchen, irgendwas zu bauen. Und die alten Römer haben da in 8 Jahren Bauwerke hingestellt, die über Jahrhunderte überdauern und
Die hatten ja
eigentlich
auch
schon Bau.
Sklaven.
Ja, das auch, aber Manpower. Aber ich würde jetzt schon sagen, dass wir eigentlich in der Art, was wir alles heutzutage bewegen können, wie einfach wir arbeiten können, ist schon immer sehr bemerkenswert, dass die Römer da schon so weit waren und dass wir uns heutzutage letztendlich auch ja Bausubstanzen zu eigen machen, weil sie einfach besser sind als die Substanzen, die wir aktuell benutzt haben. Und das finde ich immer sehr, sehr, sehr beeindruckend bei den alten Römern, einfach auch, weil die Bauwerke so lange überlebt haben, wo man eigentlich denkt, wie kann so ein Bauwerk über Hunderte, wirklich, also 300, 400 Jahre so gut noch instand sein. Also wie gesagt, wenn man mal wirklich mal nach Rom geht, kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall mal das Kapitol anzugucken. Das ist in so einem guten Zustand und man fragt sich, wie man das wirklich schon damals so gut bauen
Ja.
konnte und in dem Zustand erhalten
Ja, auch die
konnte.
Brücken und alles, das ist ja auch aus
Ja,
römischer
ja,
Hand und
ja.
so. Also, und auch aus statischer Sicht, dass man überhaupt so eine Brücke einfach so bauen konnte mit diesen Bögen, das ist ja eigentlich absolut absurd. Ich meine, keiner von uns, der es vorher nicht gesehen hätte, würde ich mal behaupten, hätte die Idee, okay, wir bauen jetzt einfach eine Brücke, indem wir so ein paar Steine so aneinander ecken, dass sie sich quasi alle gegenseitig unterstützen. Das ist ja eigentlich
Ja,
absolut grandios. Stimme ich dir total zu.
auch wie gesagt, so Dinge auch wie einfach nur fließendes Wasser zu haben. Sie haben sehr, sehr viel Aufwand in Dinge gesteckt, die eigentlich jetzt andere, ja, in der Zeit sich nicht so einen Aufwand gemacht haben. Wie gesagt, so der Pontegard und dieses natürliche Gefälle genutzt, nur um fließend Wasser an irgendeinen Ort zu bringen. Den Aufwand hätten viele nicht betrieben, aber sie haben einfach gedacht, wir wissen, wie es geht, wir wissen, was wir da bauen müssen und wir machen das einfach um den Luxus, um die Schnelligkeit, um die Art und Weise, wie schnell ich an bestimmte Ressourcen komme, zu vereinfachen. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, dass sie auch so gedacht haben, diese Effizienz in der Art und Weise, wie sie etwas machen. Das fand ich immer sehr, sehr, sehr
Ja,
beeindruckend.
stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ich habe tatsächlich an der Stelle noch einen eigenen Fakt, den ich jetzt vor einiger Zeit mitbekommen habe. Und zwar hatten die Römer ja auch, was ihre Kanalisation und so anging. Also erstmal überhaupt, sie hatten eine Kanalisation. Das ist ja eine Sache, die auch bis heutzutage nicht alle Länder haben. Aber dazu war die Kanalisation auch noch relativ durchdacht, weil durch ihr fließendes Wasser, was sie ja in den Städten hatten, haben sie es tatsächlich, hatten sie verschiedene Filtersysteme und auch verschiedene Kanalisationssysteme, beziehungsweise, wie sagt man das jetzt? Also das Wasser wurde in verschiedene Stränge aufgeteilt und ein Teil des Wassers wurde beispielsweise auch durch die Kanalisation geschickt, damit eben die Kanalisation immer durchgespült wurde und sich keine Krankheiten da unten entwickelt haben und auch keine ja, schlechten Gerüche sich entwickelt haben, die dann die ganze Stadt zugestunken hätten. Und sie hatten eben auch, wie gesagt, so ein Filtersystem, wo dann eben große Sachen rausgefiltert wurden und dann wurden bestimmte Teile von saubererem Wasser wurde dann in die privaten Haushalte und in die öffentlichen Brunnen gespeist, etc. Also wahnsinnig durchdachte Systeme und auch wirklich beeindruckend, sogar aus heutiger Sicht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie damals nicht mehr als Stift und Papier hatten, beziehungsweise das damalige Äquivalent dazu. Und keine großen Maschinen, sondern gut halt Sklaven. Aber ja, auf jeden Fall sehr beeindruckend. Das, was Justin jetzt auch schon ein paar Mal gepredigt hat. Und ja, also ich würde mich an der Stelle auf jeden Fall schon verabschieden. Ich würde euch gar nicht beenden. Das heißt, wenn ihr noch was erzählen wollt, dann erzählt gerne weiter. Aber ich verabschiede mich an der Stelle auf jeden Fall schon mal. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und guten Appetit und ciao, ciao.
Du darfst gerne wieder zuerst.
Ja, also von mir aus können wir die Sache auch beenden. Wie gesagt, jeder, der sich weiter interessiert, es gibt da auch tolle Videos zu und tolle Berichte, die man sich angucken kann. Und dann würde ich mich auch verabschieden und würde allen noch einen schönen Morgen, Mittag oder auch Abend wünschen.
Von meiner Seite auch vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank euch fürs Vorbereiten. Bis zur nächsten Folge und ciao, ciao.